Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch alle zu sehen. Wenn man jetzt morgens vor die Tür tritt, dann kehrt das Licht schon langsam zurück. Das gibt ein gutes Gefühl und heute noch umso mehr, als es schon so ein bisschen frühlingshaft ist. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Dritter Sonntag der Passionszeit, das ist heute, Oculi. Und der Name Oculi leitet sich ab von dem Beginn des lateinischen Psalms 25. Oculi mei semper ad dominum. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Oculi hat in der Perikopenordnung eine besondere Stellung. Es geht um konsequente Nachfolge. Und in dem Thema ist eigentlich alles drin, was für die Nachfolge irgendwie wichtig ist. Es geht da auch um die Bereitschaft zum Verzicht. Klar, wir sind mitten in der Fastenzeit. Wir haben alle gerne glänzende Dinge. Mir geht das jedenfalls so. Diese glänzenden Dinge sind aber vergänglich. Oder wir schauen voll Neid auf das, was unsere Nachbarn haben. Sollen wir aber nicht. Oculi ist Mittelpunkt der Fastenzeit und diese besondere Stellung lädt dazu ein, dass wir uns Leiden und Sterben Jesu vorweg klar machen. Fastenzeit ist der Versuch, an diesem Leiden Jesu teilzunehmen, durch Verzicht auf etwas Liebgewonnenes. Unser Verzicht soll allerdings aus freien Stücken erfolgen. Das bringt uns vielleicht keinen Gewinn bei Gott, aber für uns selbst. Am Sonntag Oculi hören wir, dass Nachfolge auch Einsamkeit erzeugen kann, wenn wir beispielsweise gegen den Strom schwimmen müssen, weil wir Christen sind. Das Blut Jesu macht es uns aber leicht, diese Belastungen der Nachfolge auf uns zu nehmen. Sinn und Ziel des Fastens soll ohnehin Freude sein. Freude an der Auferstehung. Freude an der Osterbotschaft. Ich lese mal unseren Predigttext 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 21. Relativ langer Text, kriegen wir gleich. Die Überschrift lautet geheiligtes Leben. Ja, man sieht schon, es ist jede Menge Text. Geheiligtes Leben. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. So, volles Programm. Ja, auch sprachlich total dicht. Sprachlich sehr, sehr schwierig. Ich habe 6 Wochen drauf rumgekaut. Und es ist dann auch ganz oft behauptet worden, das ist sprachlich so kompliziert, auch im Griechischen, das könnte gar nicht von einem einfachen Fischer Petrus sein. Der behauptet auch gar nicht, dass er es selber aufgeschrieben hat, sondern er hat einen Silvanus das aufschreiben lassen. Und aus diesem Grunde, meine ich, wäre das perfekte Griechisch eigentlich erklärt. Und die Kirchenväter hatten überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass das von Petrus selbst geschrieben worden ist. Petrus schreibt hier nicht an eine einzelne Gemeinde, so wie es der Paulus oft gemacht hat, sondern er schreibt an Christen, die verstreut leben. Pontus, Galatien, Kappadokien, Provinz Asien und Bithynien. Das ist schon ein ziemlich großes Gebiet, schwierig zu bereisen, kann man gar nicht überschauen. Das ist heute etwa die westliche Hälfte der Türkei. Der Brief selbst wurde wahrscheinlich in Rom geschrieben, so um 62, kurz vor der Verfolgung durch Nero. Wir hier heute werden zwar nicht verfolgt, aber wir leben auch in einer multikulturellen Gesellschaft. Anlass des Briefes war sicher die bedrängte und verfolgte Lage der Christen in Kleinasien, also unter Heiden. Christen waren in Gefahr, sich entweder gewaltsam aufzulehnen oder mutlos zu werden und Kompromisse zu machen. Christen sind vielfach die harten Auseinandersetzungen leid. Viele sind resigniert und orientierungslos geworden, und in dieser Situation war es sicher gut, einen Brief zu erhalten, einen Brief, der der Aufmunterung, der Erinnerung und der Ermahnung dienen soll. Zweck des Briefes ist es also, Unterdrückte zu trösten und aufzurichten, Glauben zu stärken, Hoffnung neu anzufachen und zu Gehorsam und Geduld anzuhalten. Damals kam der Brief sicher zur rechten Zeit, und für uns heute kommt er sicher auch zur rechten Zeit, denn Ermutigung kann der christliche Glaube zu allen Zeiten brauchen, weil Glaube auch immer ein Entwicklungsprozess ist. Christsein heißt werden und wachsen. Man kann den christlichen Glauben mit einer Wanderung vergleichen, haben unsere Vorfahren auch so gemacht. Die sprachen dann immer von Pilgerreise, ja, oder wir wallen unseren Pfad dahin. Soll heißen, man ist in Bewegung, es gibt Höhen und Tiefen. Unser Glaube ist kein fertiges Gesamtpaket, aufreißen, ja, auspacken, zusammenstecken, einschalten. So funktioniert das nur bei elektronischen Geräten, beim Glauben nicht. Und wenn man es mit dem Heiligen Geist und dem christlichen Glauben zu tun bekommt, dann gerät man in einen dynamischen Prozess. Im Moment lese ich wieder ganz viel über Luther. Und Luther ist immer wieder auf das Wachsen und Werden des Christenmenschen zu sprechen gekommen. Er sagt, das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern ein fromm Werden. Nicht ein gesund sein, sondern ein gesund Werden. Nicht Ruhe, sondern Übung. Luther zufolge ist das Wesen des christlichen Lebens nicht Statik, sondern Dynamik. Christentum ist nicht Beharrung, sondern Bewegung. In Bewegung geraten, auf Wanderschaft gehen. Das sind die Sinnbilder für das Christsein. Und wer auf langer Wanderschaft ist, der wird auch Ermüdung erfahren, Ernüchterung, Erschöpfung. Anfängliche Begeisterung auf den ersten Etappen kann schnell in Enttäuschung über den langen Weg umschlagen. Deshalb ist es gut, wenn man einen ermutigenden Brief bekommt und den dann im Reisegepäck mit sich trägt. Ermutigende Briefe also, wie den ersten Petrusbrief. In der Summe ist dieser Petrusbrief eine Darstellung des Christus. Christus ist der mächtige Erlöser, er ist der siegreiche Überwinder im Leiden, also ein Trostbrief. Petrus stellt freilich einen enorm hohen Anspruch. Er zitiert aus dem Alten Testament, aus dem sogenannten Heiligkeitsgesetz, wo Gott zu seinem Volk sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Auch das noch. Heilig sollen wir sein, heilig wie Gott. Wie könnte man es jemals so weit bringen? Nonnen, Mönche, Asketen schaffen das nicht, unsere Glaubenshelden scheitern. Und das, obwohl sie doch jeden Tag mit Gebet und Arbeit auf dieses eine Ziel zusteuern. Wenn die das nicht schaffen, wie sollen wir das dann schaffen? Es ist unmöglich. Hat Petrus das nicht gewusst? Es scheint jedenfalls, dass die Theologen, die die Perikopenordnung gemacht haben, die Problematik gesehen haben. Denn die ersten Verse des Predigttextes stehen da in Klammern. Das bedeutet, das muss man gar nicht mit einbeziehen in Lesung und Predigt, obwohl das doch die Vorbereitung ist für den dann folgenden Text. Ich lese nur den ersten Teil, den eingeklammerten Teil, nochmal, jetzt erst recht. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht. Umgürtet die Lenden eurer Vernunft, heißt es in der Zürcher Bibel. Das Bild vom Gürtel, das ist ganz schön. Man trug damals ein weites Gewand. Aber erst indem man einen Gürtel umgebunden hat, konnte man sich überhaupt vernünftig bewegen, marschieren oder etwas arbeiten, ohne dass einen das weite Gewand dabei behindert hat. Gegürtet zu sein bedeutet, bereit zu sein zum Aufbruch und zur Arbeit. Übertragen auf die heutige Zeit würden wir vielleicht zwischen einem bequemen Schlafanzug und dem Businessanzug unterscheiden. Keiner erscheint im Schlafanzug zu einer geschäftlichen Begegnung, sondern man trägt was Angemessenes, was Passendes. Petrus spricht vom Gemüt, das man gürten soll. Mit dem Wort, das hier im Grundtext steht, sind der Verstand oder die Gesinnung gemeint. Um was aber geht es dem Petrus in der Sache? Es ist nun zu erkennen, dass der Gürtel im biblischen Bild darin besteht, in einer bestimmten Weise zu denken. Und dieses Denken führt dann zu einem bestimmten Tun. Wer damals einen Fußmarsch vor sich hatte, band sein langes Obergewand mit einem Gürtel über der Hüfte, also den Lenden hoch, damit er nicht darüber stolperte bei seinem Wandel. Das gilt im übertragenen Sinn für unser Christenleben, für die Lenden des Gemüts, also gewissermaßen für die seelische Hüfte. Das lange Obergewand, das sind die Gedanken, die wir uns machen. Es ist ja grundsätzlich gut, sich Gedanken zu machen, denn man kann ja nicht gedankenlos durchs Leben treiben. Aber unsere Gedanken können leicht ein Eigenleben entwickeln, sodass sie uns um die Füße herumbaumeln wie ein langer Mantel oder ein Abendkleid und dann stolpern wir. Manche sind mit ihren Gedanken ganz auf persönlichen Erfolg ausgerichtet oder aufs Geld verdienen. Andere flüchten sich in eine Traumwelt. Wieder andere kommen nicht los vom problematischen Gedanken, von Ängsten und Befürchtungen. Wieder andere sind nachtragend und kommen nicht darüber hinweg, dass sie enttäuscht oder verletzt worden sind. Sie sind voller Groll, manchmal sogar Hass. Da rät uns Petrus, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Lass deine Gedanken nicht so lang herumhängen. Lass sie kein Eigenleben entwickeln. Verliert nicht die Kontrolle über sie. Sagt vielmehr rechtzeitig Schluss jetzt mit den Grübeleien. Ich bin ja nicht auf der Welt, um mir mein Gehirn zu zermartern, sondern weil ich mit meiner Lebensweise irgendwie gut vorankommen will. Und das geht am besten, wenn unser Geist auf das Ziel ausgerichtet ist, also auf Jesus. Umgürtet die Lenden, das heißt auch, seid bereit. Und in welcher Form man sich bereit machen soll, erklärt Petrus dann gleich. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Seid nüchtern. Das spielt nicht auf den Alkoholkonsum an, obwohl das sicher sinnvoll ist, jetzt gerade in der Fastenzeit auch mal auf den Alkohol zu verzichten. Das kann bedeuten, sich von Aberglauben abzuwenden. Ja? Horoskope, Sternzeichen, magische Steine. Ja? Oder von schwärmerischen Glaubensvorstellungen, als gehe es irgendwie beim Christentum um etwas Magisches. Nüchtern sein kann auch bedeuten, sich von weltanschaulichen Illusionen zu verabschieden. Der Illusionär hat ein optimistisches Weltbild oder ein illusorisches Menschenbild. Der Illusionär glaubt, der Mensch sei zum Guten fähig, er müsse es nur wollen. Er rechnet nicht mit der Realität des Bösen und ist dann ganz frustriert, wenn Böses geschieht und sein Weltbild in Frage gestellt wird. Demgegenüber bedeutet das, seid nüchtern, so viel wie seid realistisch. Vertraut nicht auf Illusionen, die sind gegenstandslos. Ich denke, hier ist hauptsächlich gemeint, ganz allgemein unsere Begierden zu bremsen. Begierden, ganz altes Wort. Wir sollen unser Verlangen zügeln, unsere Süchte im Zaum halten. Denn es geht ja doch in allem, was wir tun, um das Ziel unseres Lebens. Wo wollen wir hin? Ist uns alles gleichgültig? Ist alles egal? Hat das, was geschieht, irgendwelche Konsequenzen? Oder ist alles Zufall, ohne Ursache und ohne Ziel? Erkennen wir, dass unser Leben ein Ziel hat? Erkennen wir, dass unser Dasein tatsächlich mit einer Aufgabe verbunden ist? Dass wir Teil eines Ganzen sind, dessen Fehlen bemerkt wird, dessen Existenz wichtig ist, damit das Ganze funktionieren kann? Sind wir ein Leib? Petrus jedenfalls sieht das so. Unsere Hoffnung soll nicht auf irgendwelche Dinge gerichtet sein, die unser Leben vielleicht für einen Moment lang schöner machen. Das wird auf Dauer doch langweilig oder bedeutungslos. Wir sollen auf die Gnade setzen. Sie wird uns angeboten in der Offenbarung Jesu Christi. Was ist denn Offenbarung? Manche sehen darin ein herausragendes Ereignis, eine Erscheinung vielleicht oder eine Stimme vom Himmel. Ich warte immer, dass eine Stimme vom Himmel kommt, aber es gibt eine Redewendung, die das Wesen einer Offenbarung eigentlich ganz gut beschreibt. Mir gehen die Augen auf, so als ob ich aufwache. Ich erkenne plötzlich etwas, das ich vorher nicht gesehen habe. Dabei hat sich äußerlich gar nichts geändert. Andere Menschen nehmen das vielleicht gar nicht wahr, was ich wahrnehme, obwohl sie das Gleiche sehen. Das ist Offenbarung. Offenbarung kann aber auch umgekehrt sein, nämlich, dass sich mir jemand offenbart, das heißt, jemand gibt sich zu erkennen. Und ich denke, dass in unserem Predigttext von beidem die Rede ist. Auf der einen Seite gibt sich Jesus zu erkennen und auf der anderen Seite müssen uns die Augen aufgehen, damit wir das wahrnehmen. Ich glaube, es ist am deutlichsten im Abendmahl. Das ist mein Leib, hat Jesus zum Brot gesagt. Er offenbart sich uns im Brot. Das ist mein Blut, hat er zum Wein gesagt. Er offenbart sich also im Traubensaft. Wir müssen nur unsere Augen, die Augen der Seele öffnen, um das zu sehen und dann auch die Gnade Gottes erkennen, die darin sichtbar und erfahrbar wird. Ihr sollt heilig sein. Heilig zu sein, so wie Gott selbst heilig ist, das kann nur dann gelingen, wenn wir unsere Hoffnung tatsächlich auf diese Gnade setzen. Denn aus eigener Kraft heilig werden, das geht nicht. Da muss die Gnade Gottes her. Sie muss uns heiligen. Und wenn das geschieht, dann wird der Anspruch zur Konsequenz. Es geht nicht mehr um eine Leistung, die wir erbringen müssen, sondern darum, dass wir das leben, was uns offenbart wurde und was wir erfahren haben. Als Protestanten wissen wir, dass unsere Heiligkeit nicht von unserem eigenen Verhalten abhängt, sondern von Gottes Handeln in Jesus Christus. So wie ein barmherziger, reicher Mann in der Antike einen Sklaven freikaufen konnte aus der Gewalt eines Leuteschinders, so hat Jesus uns aus der Gewalt des Satans freigekauft. Freilich musste er dafür viel teurer bezahlen als ein barmherziger Reicher. Petrus erinnert uns daran. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wer an Jesus glaubt und getauft ist, der ist damit heilig geworden. Jesus hat ihn zu einem Heiligen gemacht. Heilig bedeutet zu Gott gehörig. Gott ist heilig und darum ist auch sein Volk heilig. Nun sollen wir entsprechend leben. Gott hat uns heilig gemacht. Nun sollen wir uns auch wie Heilige benehmen. Wir haben also eine Lebensordnung erhalten. eine Ordnung, die wir nicht einhalten müssen, um selig zu werden. Gottes Handeln macht uns selig und wir kommen zum Glaubensgehorsam. Ermahnungen, Appelle und Druck würden uns bedrängen und bedrücken. Gegen Zustände wie auf einem Kasernenhof hat sich Luther immer gewehrt. Er schreibt, predigen will ich's, sagen will ich's, schreiben will ich's, aber zwingen. Mit Gewalt dringen will ich niemanden, denn der Glaube will willig ungenötigt angenommen werden. Unsere Lebensordnung heißt mit zwei Worten, seid heilig. Wie das geht, erfahren wir im Neuen Testament. Wir sollen Jesus nachahmen. Gebet und Meditation der biblischen Botschaft lassen uns heilig werden. Es fällt Menschen heute schwer, eine solche Lebensordnung der Heiligung aus der Gnade heraus anzunehmen und auf das eigene Leben anzuwenden. In unserer Gesellschaft ist es ja möglich, sich aus einem vielfältigen Angebot zu bedienen und das jeweils Passende herauszusuchen. Wir haben noch nicht gelernt, mit einer solchen Angebotsfülle umzugehen. Es fällt uns schwer, Nein zu sagen, weil wir Mängelwesen sind. Freiheit ist unübersichtlich und anstrengend. In jedem von uns steckt ein ehemaliger Sklave, der sich gern in alte Gewohnheiten verstrickt. Wir verstricken uns in Arbeit und Leistung und hoffen, damit das Leben zu gewinnen. Wir verstricken uns in Wochenend- und Freizeitvergnügen und hoffen, damit das Glück zu finden. Wir verstricken uns in größere und kleinere Politik und hoffen, damit die Welt zu retten. Alle Ermutigungen, Ermahnungen und Appelle im ersten Petrusbrief sind nur deshalb erträglich, weil sie auf eine unglaubliche Freiheit hinweisen. Diese Freiheit lässt sich weder kaufen noch erzwingen. Diese Freiheit fällt uns zu, wie die Befreiung dem Sklaven zufällt. Nicht durch Gold und Silber, sondern mit dem teuren Blut Christi sind wir erlöst von unserem nichtigen Wandel. Was ist von Bedeutung? Der Tod von Andy Brehme? Die Erhöhung des Stammkapitals, die Gewinnmaximierung, die Erhöhung der Produktion bei gleichzeitiger Reduzierung der Personalkosten, eine großzügige Dividende, Ausschüttung von Boni, Stabilität des Euro, Sicherung der Erdgasreserven, das Wirtschaftswachstum, eine leistungsfähige Armee. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit dem teuren Blut Christi. Das ist von Bedeutung, dass wir unseren Nächsten wahrnehmen, ernst nehmen, seine Not erkennen und lindern, dass wir Randgruppen nicht noch weiter an den Rand drängen, sondern in unsere Mitte holen, dass wir für Gerechtigkeit einstehen, dass wir heilig sind in dem, was wir tun. Verantwortlich leben heißt ja letztlich so leben, dass wir Gott Antwort geben können, wenn er uns nach unserem Leben fragt. Petrus schreibt daher, da ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Das Wort Fremde meint dabei nicht nur die Tatsache, dass wir uns befristet auf diesem Planeten aufhalten. Es bedeutet auch, dass unser Heiligsein all diejenigen befremdet, die Gott nicht kennen oder ihn nicht kennen wollen. Die Zeiten des christlichen Abendlandes, in denen ein christlicher Lebenswandel das Übliche war, sind mittlerweile vorbei, wenn es sie überhaupt jemals gegeben hat. Deshalb ist Gottesfurcht ein Wort, das man heute praktisch nicht mehr hört, weil man sich daran gewöhnt hat, zu leben, als ob es Gott nicht gäbe. Wir befinden uns heute in derselben Situation wie einst Petrus. Wenn wir heilig leben, befremdet das die anderen. Und was den anderen wichtig ist, das befremdet oftmals uns. Dass sich Christen jede Woche treffen und gemeinsam Loblieder singen, das finden viele befremdlich. Oder dass bei uns nicht die Devise gilt, jeder ist sich selbst der Nächste, sondern vielmehr, der Nächste ist der Nächste. Oder dass unsere Ethik Gottes Wort höher achtet als den Zeitgeist. Machen wir uns also auf den Weg. Wir haben einen Brief im Reisegepäck, der uns ermutigt und ermahnt, die große Wanderung nicht aufzugeben. Es ist eine Wanderung in eine fantastische Freiheit, in die Freiheit vom alten Leben. Es ist eine Wanderung nicht ohne Pause, nicht ohne Erfrischung. Die Feier des Abendmahls steht zur Stärkung am Wegesrand bereit. Hier teilt sich Gottes Lebenskraft aus in Brot und Wein. Hier schüttet sich eine große Freiheit aus. Umgürtet die Lenden eures Gemüts, auf unserem Weg wartet die Freiheit. Amen.